Jakobus 1, Vers 19. Der Jakobusbrief ist immer aktuell. Er ist deshalb immer aktuell, weil wir immer Schwierigkeiten haben oder irgendwelche Probleme. Wenn Menschen keine Schwierigkeiten haben, dann sind sie tot. Nur Tote haben keine Probleme. Also wir brauchen den Jakobusbrief jetzt, weil wir mitten im Leben stehen. Und wir wollen uns jetzt hier diese, wir haben ja die letzten Tage uns vier Hilfen angeschaut für Probleme, Hilfen für das rechte Verhalten, bei Schwierigkeiten, Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen. Hier haben wir noch die fünfte heute, Vers 19. Der Herr, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb, nachdem ihr allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit abgelegt habt, nehmt in Sanftmut in euch auf das eingepflanzte Wort, das Kraft hat, eure Seelen zu retten. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn nämlich jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, gleicht dieser einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und er ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er war. Aber wer in das vollkommene Gesetz hineinspähte, das Gesetz der Freiheit, und bei dieser Haltung blieb, wenn dieser nicht ein vergesslicher Hörer wurde, sondern ein Täter des Werkes, wird dieser ein Seliger sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, dabei seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeitserweisung ist nichtig, wertlos. Frömmigkeitserweisung rein und unbefleckt bei dem Gott und Vater ist diese: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt fleckenlos zu bewahren. Jakobus ist wieder ganz lebensnah, ganz praktisch, ganz mit beiden Beinen auf der Welt stehend. Hier geht es um die richtige Einstellung zu Gottes Wort. Mehrmals haben wir jetzt gelesen, das Wort Gottes. Es geht immer um das Wort Gottes in diesem Abschnitt, dass wir Täter des Wortes sind. Also welche Rolle spielt das Wort Gottes in Prüfungen, fragen wir uns. Wie geht man mit dem Wort Gottes um, sodass man bewahrt wird und sich richtig verhält in Prüfungen? Wie soll man sich einstellen? Wie soll man sich vorbereiten? Überhaupt, wir bereiten uns vor, wenn wir am Sonntagmorgen in die Versammlung kommen. Wir bereiten uns vor, wir lesen, wir haben unsere stille Zeit. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, um Gottes Wort zu lesen, dann bereiten wir uns auch vor darauf. Wir sollen eine gewisse Einstellung einnehmen, sagt Jakobus. Wir sollen nicht unvorbereitet kommen zum Wort Gottes, ob wir es persönlich lesen oder ob wir es am Sonntag hören. Wir kommen vorbereitet, innerlich vorbereitet. Das Wort Gottes ist ja etwas, was uns erneuert, was uns erfrischt, was uns wiederherstellt, was uns wieder neu ausrichtet. Das ist hier also ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Jakobus macht hier auf vier Dinge aufmerksam. Zuerst hier in Vers 19, schnell auf das Hören eingestellt sein. Dann sagt er in Vers 21, man soll allen Schmutz ablegen. Dann sagt er, wir sollen mit Sanftmut, in Vers 21 in der Mitte, wir sollen in Sanftmut das Wort Gottes aufnehmen. Und dann sollen wir Täter des Werkes, Täter des Wortes sein und nicht nur allein Hörer, ab Vers 22. Also vier Dinge, die wir tun sollen. Also nochmals, erstens, daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also auf das Hören eingestellt sein, nicht nur in der Predigt, auch sonst, wenn wir mit Menschen reden, sagt uns hier Jakobus und lehrt uns hier in dem Auftrag des Heiligen Geistes, dass wir zuhören sollen, dass wir nicht so schnell reden sollen, mehr hören. Nicht umsonst haben wir zwei Ohren, doppelt so viel Ohren wie Mund. Alle, die hier sitzen, haben doppelt so viel Ohren wie Mund. Also das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass wir mehr hören sollen als reden. Über das Reden wird er ja dann ein ganzes Kapitel noch schreiben, aber jetzt reißt er dieses Thema nur mal kurz an. Es gibt gewisse Situationen, wo wir überhaupt nicht hinhören sollen. Wenn nämlich was Böses geredet wird, dann können wir beten: Herr, mach mich taub, dass ich gar nichts höre, was jetzt da geredet wird, und hilf, dass ich das gar nicht aufnehme. Es gibt auch solche Dinge, aber ansonsten, es gibt, wenn es um das Wort Gottes geht, wenn es um Gutes geht, dann sollen wir hören. Wenn es um Menschen geht, die Nöte haben und sie uns anvertrauen, sollen wir einfach mal zuhören, uns anhören. Bei älteren Leuten habe ich das gemerkt. Da kommt man auf Besuch und dann fangen sie an zu erzählen und sie erzählen und sie reden und man sagt ja und man sagt ja. Man sagt, man freut sich mit und sagt wieder ja. Und dann geht man wieder, auf Wiedersehen. Und sie sagt: Oh, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ach, das war so schön und vielen, vielen Dank. Und sie sind so dankbar. Man hat nur ja gesagt und hat sich wieder verabschiedet. Aber man hat zugehört. Es ist so gut, es tut so gut, wenn jemand zuhört. Eine Schwester bei uns, die hatte mal erzählt, eine 85-jährige Schwester, hat erzählt, sie hat irgendeine andere Schwester anrufen wollen, ein Telefon, und dann hat sie die falsche Nummer gewählt. Und dann war auf der anderen Seite war da eine alte Frau, und dann sagt sie: Oh, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Dann sagt die Frau auf der anderen Seite: Nein, nein, reden Sie nur, reden Sie nur. Es ist so gut, wenn jemand mit mir spricht. Und dann hat die Schwester gemerkt: Oh, das ist vom Herrn. Und dann hat sie gesagt: Oh, also gut, dann spreche ich jetzt mit Ihnen. Und dann hat sie das Evangelium erklärt. Und dann hat ihr vom Herrn Jesus erzählt, was sie erlebt hat, was sie hat, einfach den Herrn bezeugt. Und die Frau hat sich gefreut. So konnte sie ein Zeugnis sein. Es ist schön. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn, schnell bereit zum Hören. Manche wollen einfach angehört werden, manche brauchen jemanden zum Reden, manche brauchen ein Gegenüber. Interessant, was er hier sagt: langsam zum Zorn. Kann man überhaupt langsam sein zum Zorn? Ist es nicht so, dass der Zorn meistens schnell kommt? Was meint der Apostel? Ich denke, es geht darum, dass man schon, wir dürfen zutiefst ergrimmt sein über die Bosheit, was so läuft, aber wir dürfen mit unseren Gefühlen nicht schnell sein. Es gibt Unrecht in dieser Welt, und wir haben alle ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn das Gerechtigkeitsempfinden gestört wird, dann bäumt sich was auf in uns. Dann sagt man: Das ist aber ungerecht, es ist ungerecht, es ist einfach ungerecht, das ist nicht recht, was hier geschieht. Ja? Wenn es mir geschieht oder wenn es jemand anderen geschieht, es ist ungerecht. Ja, es ist ungerecht. Und da könnte man wirklich zutiefst ergrimmen. Aber dann sagt Jakobus: Passt auf, was ihr dann tut. Der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Wenn dann was rauskommt, wenn ich dann handle oder zuschlage oder laut spreche oder wütend drauf loslege, hier ist die Gefahr der Sünde. Ja. Das heißt, wir dürfen wirklich ergrimmt sein, aber wir dürfen nicht unseren Gefühlen freien Lauf lassen. Es ist falsch, wenn man sagt: Ja, man muss ja einfach alles loslassen und rauslassen. Nein, man muss nicht rauslassen. Man kann es zum Herrn Jesus bringen. Man muss gar nicht rauslassen. Das ist eine falsche Philosophie, die da mancherorts gelehrt wird. Also vorsichtig sein mit den Gefühlen. Paulus sagte mal, man soll die Sonne nicht untergehen lassen über die Ergrimmung. Wenn man ergrimmt ist und ja, man hat den Gefühlen keinen Raum gelassen, aber man ist trotzdem noch ergrimmt, dann sagt er, pass auch auf, dass du nicht zu lange ergrimmt bleibst. Wenn die Sonne untergeht, dann lass auch deine Ergrimmung, dein Ergrimmtsein untergehen. Und dann schlaf, leg dich ruhig schlafen. Im Psalm 4, er zitiert ja dort im Psalm 4 in Epheser 4, Vers 26, 27. Dort, da zitiert er ja diesen Psalm. Also, jetzt hier zurück. Langsam zum Zorn. Manchmal scheint etwas böse zu sein von jemand anderem, aber es ist gar nicht so gemeint. Das gibt es ja auch. Und wenn wir dann, es gibt oft Missverständnisse. Und man soll dann gar nicht schnell sein mit Zorn. Überhaupt nicht. Manche Christen sind nicht reif genug, sich in rechter Weise zu äußern. Dann sprechen sie rauer und härter, als sie wollen. Eigentlich wollten sie das gar nicht so hart rüberbringen, aber es ist dann so hart rübergekommen. Wenn wir jetzt jemanden haben, der hart mit uns spricht, dann zuerst überlegen, meint er es wirklich so hart? Ich habe das öfters erlebt in meinem Leben. Jemand spricht ganz hart und dann merke ich, Moment, eigentlich meint er es gar nicht so hart. Der hat jetzt sich das angewöhnt, so, ist ein bisschen rau in seiner Persönlichkeit, aber er meint es gar nicht so hart. Hinhören und warten, nicht so schnell reagieren, langsam sein mit reagieren. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nicht Gerechtigkeit Gottes oder übt nicht die von Gott geforderte, gewollte Gerechtigkeit aus. Das heißt, Luther hat gut übersetzt, er tut nicht, was vor Gott recht ist. Des Menschen Zorn schwappt schnell über. Deshalb also, ruhig bleiben, ganz ruhig. Und das kann nur der Herr Jesus. Und wenn wir aber mit ihm in Verbindung stehen, dann geht das. Da kann man ruhig bleiben in einer Situation, wo der andere hart auf einen losgeht. Das Zweite ist, deshalb, nachdem wir allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit abgelegt habt und so weiter. Zuerst sagt er also, ablegen. Ablegen. Es gibt Sachen, die sich angesammelt haben. Wie tut man ablegen? Wie tut man Schmutz ablegen? Einfach bekennen. Dem Herrn bekennen, Herr, ich habe jetzt nicht richtig gehandelt oder ich habe etwas in meinem Herzen gelassen, reingelassen, das ist nicht in Ordnung vor dir und ich stelle mich dazu. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Untugend, von aller Ungerechtigkeit, dann darf ich die Vergebung in Anspruch nehmen. Schnell sein mit Bekennen, schnell nicht die Sache lang hinziehen lassen. Manchmal ist es der Stolz, der uns im Wege ist, dass wir etwas schnell bekennen. Lieber einmal zu viel bekennen als zu wenig. Da schreibt man jemanden einen Brief oder eine elektronische Post und der hat das missverstanden und schreibt dann böse zurück. Dann sagt man, es tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe. Vielleicht habe ich es gar nicht gewollt und verstehe ich überhaupt gar nicht die Reaktion, aber es tut mir dennoch leid, wenn ich ihn beleidigt habe. Ich muss nicht dazu schreiben, ich wollte das nicht, das brauche ich gar nicht hinschreiben, aber einfach schreiben, dass mir das leid tut. Und um Verzeihung bitten. Lieber einmal zu viel, als einfach stolz, nein, ich will nicht, ich habe nicht. Was hat der andere? Und man muss nicht so reagieren. Überhaupt nicht. Man kann ruhig. Alle Schlechtigkeit ablegen, allen Schmutz. Manchmal sagt uns Gottes Wort nichts. Wir lesen Gottes Wort und dann lesen wir und lesen wir. Und dann schlagen wir die Bibel zu und sagen, Gottes Wort sagt mir heute nichts. Gottes Wort sagt immer etwas. Aber ich war nicht in der richtigen Verfassung. Vielleicht habe ich Sachen in meinem Leben, die das andere überlagert haben und habe Sachen irgendwie dem Herrn nicht bekannt oder es ist irgendwie, meine Gedanken sind ganz woanders gewesen. Dann dem Herrn das auch bekennen, sagen, Herr, räume das aus. Und dann kann ich Gottes Wort aufnehmen, wenn ich ausräume. Das ist das Nächste hier, das ist jetzt das Dritte. Und nehmt in Sanftmut in euch auf das eingepflanzte Wort. Also nachdem ihr abgelegt habt, nehmt es auf. In manchen Bibeln steht, legt ab und nehmt auf. Aber es steht hier, man müsste eigentlich übersetzen, nachdem ihr abgelegt habt, nehmt auf. Also das eine ist zuerst und dann das andere. Zuerst ablegen, die Schlechtigkeit, die Bosheit, und das tun wir durch Bekennen, und dann tun wir das Wort Gottes aufnehmen. Da sagt er, und nehmt in Sanftmut in euch auf das eingepflanzte Wort. Was heißt denn das? Nun, das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wird es in unser Herz eingepflanzt. Es ist wie ein Same. Den streut Gott in unser Herz und der geht auf. Und das geht schon unser ganzes Christenleben so. So haben wir auch begonnen überhaupt, oder so hat ja unser Christenleben begonnen. Wir haben das Wort Gottes gehört damals, wir haben es aufgenommen, wir haben uns bekehrt. Dann sind wir wiedergeboren durch das Wort Gottes, das war der Same. Das ist also eingepflanzt. Aber das geht dann weiter, jeden Tag pflanzt Gott, streut Gott den Samen des Wortes Gottes ein. Manchmal streuen die Eltern den Samen in die Herzen der Kinder. Die Kinder hören das Wort Gottes. Ihr hört das Wort Gottes, oder? Papa und Mama lesen es vor. Und dann wird es eingestreut und da muss man ein bisschen begießen. Wie tut man es begießen? Vielleicht denkt man dann ein bisschen nach. Mama und Papa helfen beim Nachdenken. Und dann leben sie das vor und dann lernt man, aha, so ist das Wort Gottes, und dann gewinnt man das Liebe und dann kann was wachsen vom Wort Gottes. Ja, und wenn man wiedergeboren ist, dann ist das eingepflanzte Wort Gottes da, aber es wird weiter eingepflanzt, immer wieder, immer neu kommt neues Wort Gottes hinzu, das wir lesen und aufnehmen. Und dann sagt er, das ist also schon eingepflanzt und jetzt nehmt es weiter auf, nehmt weiter das eingepflanzte Wort auf, wie einen Samen, in einen schönen, frischen Boden, wo alles ein bisschen angefeuchtet ist und wo alles aufgelockert ist, dass der Same gut reinfällt. Alles ist vorbereitet. Das heißt, wir dürfen das Wort Gottes begrüßen. Wir lesen es und wir begrüßen es innerlich. Wir sagen, ja, Herr, jetzt freue ich mich, ich kann was lesen. Das heißt nicht, dass ich große Entdeckungen mache. Ich mache keine großen Entdeckungen, wenn ich in der Bibel lese. Aber ich lese immer ein bisschen weiter. Ich esse, das ist ähnlich wie beim Mittagessen oder beim Frühstücken und beim Abendessen. Wir haben nicht jeden Tag ein Festessen, aber wir essen einfach und wir essen den Salat und wir wissen, Salat ist gesund. Vielleicht schmeckt er mir nicht besonders, aber er ist gesund und dann esse ich ihn und dann esse ich noch andere Sachen, die gesund sind. Und das alles wirkt sich aus. Und genauso ist ich lese das Wort Gottes jeden Tag und denke darüber nach. Es gibt keine gewaltigen Entdeckungen, aber es verfestigt sich. Ich lerne es kennen, von vorne bis hinten, und dann lebe ich damit und ich fange an so zu denken, wie Gott es möchte. Also das heißt, wir begrüßen das Wort Gottes. Wir hören das Wort Gottes wie in der Predigt, wenn der Prediger das vorliest, dann hören wir Wort Gottes. Dann erklärt er uns vielleicht noch ein bisschen, dann kann sich das ein bisschen setzen, was gelesen ist. Übrigens, Gott spricht immer. Gott spricht immer in der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott. Manchmal hören wir nicht, dann liegt es bei uns. Und wir sollten beten, Herr, öffne unser Herz, öffne unsere Augen, öffne unser Verständnis, dass ich es besser verstehe. Aber sprechen tut er immer. Also, dann begrüßen wir das Wort und nehmen es gerne auf, wie einen Gast. Wenn jemand zu Besuch kommt, hat man vorbereitet und dann nimmt man ihn auf, begrüßt ihn. Genauso begrüßen wir das Wort Gottes. Und wir sagen dem Wort Gottes, fühl dich wohl bei mir, fühl dich zu Hause. Mach dich breit. Ja. Es darf in meinem ganzen Leben kein Raum sein, wo Gott nichts zu sagen hat. Ich darf kein Zimmer haben, wo ich sage, Herr, das ist Privatzimmer. Da darfst du nicht rein, das sind meine Sachen. Nein, wir machen das Haus ganz auf. Alle Zimmer, sogar die Rumpelkammer, alles darf geöffnet werden. In Sanftmut heißt in einer demütigen, sanften Haltung. Sanftmut und Demut, diese zwei gehen oft Hand in Hand in der Bibel. Wenn Sanftmut genannt wird, wird oft auch Demut genannt. Beachten Sie das mal, wenn Sie lesen. Der Herr Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. oder demütig und sanftmütig von Herzen. Es gehört zusammen. Sanftmut hat zu tun mit Milde, nicht bockig, nicht stolz. Es gibt Leute, die lesen die Bibel. Ich hab so jemanden gekannt in Österreich. Der hat die Bibel gelesen, hat viel gelesen in der Bibel. Und der hat nur gelesen, um Widersprüche zu finden. Der hat überhaupt nicht Gott zu sich rangelassen. Der wollte nur zeigen, dass man die Bibel nicht alles glauben kann. Wenn ich so die Bibel lese, dann hilft es gar nichts. Oder mancher stolzer Theologe liest die Bibel, ah ja, ich weiß ja alles, mal schauen, was da steht. Wenn ich auf diese Weise zum Wort Gottes komme, dann wird mir das Wort Gottes nicht verändern können und wird mir nicht sagen, beziehungsweise werde ich nicht getroffen werden. Dann bleibe ich hart. Nehmt das in Sanftmut auf, in euch auf, das eingepflanzte Wort, das Kraft hat, eure Seelen zu retten und zu bewahren. Manche Übersetzungen haben, das eure Seelen retten kann. Das ist zu schwach ausgedrückt. Das Wort hier, da steckt das Wort Dynamit steckt da drinnen. Das Wort ist wie ein Dynamit, hat Kraft, unsere Seelen zu retten. Und das Wort für retten heißt übrigens auch bewahren, so kann man es übersetzen, das Wort, das Kraft hat, eure Seelen zu retten und zu bewahren. Bei Rettung ist immer Bewahrung eingeschlossen. Also, ja, vielleicht sagen wir, ja, aber ich bin doch schon gerettet. Ja, ich bin gerettet durch das Blut Jesu Christi und durch das Opfer Jesu Christi habe ich Vergebung meiner Sünden und ich bin gerettet, das stimmt. Aber ich bin noch unterwegs, ich bin noch nicht am Ziel. Und das Wort Gottes, das Aufnehmen des Wortes Gottes, das Nachdenken, das Einsaugen des Wortes Gottes hilft mir, auf dem Weg zu bleiben und auch das Ziel zu erreichen, dass ich nicht auf Abwege komme und wer weiß, wohin ich dann gehe. Also Gottes Wort hat Kraft, mich zu bewahren. Wir haben gestern schon zitiert, Psalm 119, Vers 10 und 11, von ganzem Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich habe dein Wort aufgespeichert in meinem Herzen, dass ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Und Vers 9 kennt ihr auch, oder? Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält nach deinem Wort? Also Psalm 119, Vers 9 plus 11. Was gibt 11 plus 9? 11 plus 9 gibt 119, oder? 11 und dann ein Neuner dazu gibt 119. Also kann man sich merken. Aber nicht dem Mathematiklehrer sagen, 11 plus 9 gibt 119, denn er sagt, es gibt 20, wenn man das zusammenzählt. Aber wenn man es nebeneinander schreibt, gibt es 119. So, weiter, zurück. Das vierte, das hier steht, werdet aber Täter des Wortes. Das heißt, seid nicht solche, die sich selbst betrügen, werdet nicht Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also es kann sein, dass man sich selbst betrügt. Es gab Leute, von denen der Herr Jesus berichtet, die stehen vor Gott und sagen, aber Herr, Herr, wir haben doch in deiner Straße gestanden, unter deiner Predigt, da wo du gepredigt hast, wir waren da, wir haben doch zugehört, wir waren jedes Mal da, als du gepredigt hast. Und er sagt zu ihnen, ja, ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch nicht gekannt. Es hilft nichts, wenn man einfach sagt, wir waren doch dabei. Ich war doch jeden Sonntag in der Versammlung. Was hilft es, wenn man sagt, ach, die Predigt war so gut, war so schön und so gute Beispiele und wunderbar, wie er das alles gemacht hat, einfach wunderbar. Und man geht nach Hause und lebt genauso weiter wie bisher, wenn man in Sünde gelebt hat zum Beispiel. Und handelt nicht, ändert sich nicht. Also, es ist wichtiger, dass wir das umsetzen, als dass es eine schöne Predigt war. Wenn ich das gehörte Wort Gottes nicht in die Tat umsetze, betrüge ich mich, sagt Jakobus. In Vers 23 erklärt er, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, so ist er wie ein Mann, der sich im Spiegel betrachtet und dann geht er weg. Also man schaut in den Spiegel hinein, man merkt, oh, da ist ein Fleck, da müsste ich, das müsste man noch runterwaschen und dort oben ist ein Fleck und dann geht man weg vom Spiegel und man hat ganz vergessen, wo die Flecken waren. Man hat überhaupt vergessen, dass da noch Flecken da waren. Man ist schon wieder bei was anderem. Ja? Aber die Flecken hat man immer noch. So dürfen wir nicht mit der Bibel umgehen. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir immer daran denken, Herr, was von dem, was ich bisher getan habe, muss ich aufhören zu tun? Und was von den Sachen, die ich längst hätte tun sollen und immer noch nicht tue, muss ich jetzt endlich anfangen zu tun? Und was soll ich weiterhin tun? Drei ganz wichtige Fragen. Was aufhören? Was anfangen? Und was weiterhin machen? Es tut gut, wenn man sich einfach hinsetzt, Gedanken macht, nachdenkt über das Leben. In Psalm 1 heißt es, dass derjenige Mensch glückselig ist und höchst glücklich ist, der seine Lust hat, Psalm 1, Vers 2, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn oder an der Weisung des Herrn und in seiner Weisung nachsinnt Tag und Nacht. Vor kurzem haben wir die Psalme durchgemacht, mit einer Gruppe, und dann habe ich erklärt, das Wort, was hier steht, der in seiner Weisung nachsinnt, Tag und Nacht, das Wort für nachsinnen, nachdenken, heißt im Hebräischen murmeln. Da haben sie alle gelacht. Nachdenken heißt murmeln. Wieso? Weil die Hebräer, wenn sie nachdenken, dann denken sie laut. Und dann murmeln sie vor sich hin. Aber manchmal ist es gut. Das hat auch seine Vorteile. Wenn man sich sagt, so, jetzt habe ich das gelesen, und jetzt muss ich überlegen, was gibt es in meinem Leben, das ich aufhören sollte zu tun? Es gibt Dinge, wo mir eigentlich der Herr schon längstens gezeigt hat, hör auf damit. Und ich habe es immer noch nicht aufgehört. Das muss ich mir jetzt dran nehmen. Ich muss da aufhören. Und dann denkt man nach, welche Dinge gibt es in meinem Leben, die sollte ich anfangen zu tun? Und man murmelt vor sich hin. Man weiß, es gibt ein paar Dinge, da hat mich der Herr schon mehrmals aufmerksam gemacht. Jetzt fange endlich damit an. Das ist jetzt wichtig. Diese, jene Sache, fang an damit. Und dann sagt man, gut, dann fange ich jetzt an. Das heißt, dass wir Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer. Das Wort Gottes ist ein Spiegel. Oder es zeigt mir, wer ich bin. Und wenn ich den Spiegel schräg halte, zeigt es mir, wer der Herr Jesus ist. Wenn ich gerade halte, zeigt es mir, wer ich bin. Und wenn ich auf den Herrn Jesus lenke, den Spiegel, dann zeigt es mir, wer der Herr Jesus ist. Beides brauchen wir. Herr, zeig mir, wie du bist. Und Herr, zeig mir, wie ich bin. Und dann kann ich mich dann verändern lassen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie von dem Herrn, dem Geist. Also je nachdem, wie ich den Spiegel halte, einmal auf mich und mich, ich soll mir zeigen lassen, wie ich bin und dann soll ich mir aber auch zeigen lassen, wie der Herr ist und was der Herr ist. Ja, und was dann? Dann nicht vergessen. Nicht vergessen, sondern waschen, das heißt Sünde bekennen und auch Sachen in Angriff nehmen, die wir verändern sollen. Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinguckte, steht im Hebräisch, im Griechischen, wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeguckt hat. Das heißt, wer sich hinein vertieft, es ist noch mehr als Gucken, es ist ein langes Gucken, es ist ein langes Hineinspähen. Das ist das, wenn einer so sich dahin schleicht und er erforscht, er schaut eine neue Gegend, forscht er aus und er geht da leise und späht hinein. Ja? Das Wort ist hier verwendet. Also du gehst ins Wort Gottes hinein und sagst, ich lese es jetzt mal so, wie wenn ich es noch nie gelesen hätte. Und dann lese ich, und dann gucke ich hinein und dann forsche ich und dann schaue ich genau, wir müssen genau schauen, was in der Bibel steht. Das tut uns so gut, einfach nachschauen. Nicht Weiß ich schon. Nein. Mal so lesen, wie wenn ich es noch nie gelesen hätte. Dann kann uns der Herr einiges zeigen. Ich habe im Danielbuch, ich habe so oft das Danielbuch gelesen, ich kann nicht sagen, wie oft, ich habe es hin und her gelesen und nach vielen, vielen Jahren lese ich etwas und erkenne ich etwas. Und wieso habe ich das die 20 Jahre nicht gesehen? Wieso habe ich 20 Jahre lang Danielbuch gelesen und nie gesehen? Und dann geht das Licht auf. So schön, oder? Wer sich hinein vertieft hat in das vollkommene Gesetz, das heißt in das Gesetz der Freiheit, sagt er hier, das ist nicht das Alte Testament, das ist hier einfach das ganze Wort Gottes, von 1. Mose bis Offenbarung. Das Gesetz der Freiheit ist das Wort, das uns frei macht, das Evangelium. Und wissen Sie, das Evangelium beginnt in 1. Mose und endet in Offenbarung. Das ist das Evangelium, das ist eine gute Nachricht, eine gute Botschaft, von vorne bis hinten. Das ganze Wort Gottes ist hier das Gesetz der Freiheit. Es ist nicht das Gesetz der Sklaverei, das mich wieder zu einem Knecht macht, nein, es macht mich frei. Aber es ist ganz klar, es ist eine Art Gesetz, es ist fix. Das Wort Gottes steht fest, im positiven Sinne, ein Gesetz. Ein Gesetz heißt, wenn etwas feststeht. So ist es und nicht anders. Ja, das heißt das. Und Jakobus nennt hier das ganze Wort Gottes das Gesetz der Freiheit. Wer sich da hinein vertieft, der und dabei bleibt bei diesem Wort, der wird nicht vergessen, der wird nicht ein vergesslicher Hörer sein. Es heißt hier, wenn dieser nicht ein vergesslicher Hörer ist oder geworden ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird glückselig sein in seinem Tun. Also wir vertiefen uns hinein, wir stellen Fragen. Kinder, stellt viele Fragen. Wenn ihr was lest in der Bibel, stellt Fragen. Fragt die Leute, fragt die Eltern, fragt den großen Bruder, die große Schwester. Stellt Fragen. Das ist ganz wichtig beim Bibellesen. Und wenn wir Erwachsene, wir sollen auch Fragen stellen. Was steht hier genau? Was sagt der Text? Und wieso steht es genau hier? Und warum betont er das so? Was will der Herr damit sagen? Und wo steht das noch? Und steht es genau gleich? Oder steht es ein bisschen anders in der Parallelstelle? Das bringt uns richtig hinein ins Wort Gottes, das macht das Wort Gottes so schön und dann dürfen wir Farbstifte nehmen und dann dürfen wir unsere Bibel anmalen. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ich angemalt habe. Ich habe nach der Reihe immer neue Bibeln gekauft und habe sie wieder alle angemalt. Da habe ich gemerkt, jetzt habe ich zu viel Farben, jetzt muss ich wieder eine neue kaufen. Und das ist so wichtig. Gründlich im Wort Gottes forschen, lesen, unterstreichen. Egal wie alt du bist, du kannst ganz jung anfangen. Wenn du schon lesen kannst, dann kannst du schon anfangen, Bibel lesen. Und kannst dir die wichtigen Sachen unterstreichen oder nimmst du einen Stift, mit so einem Leuchtstift oder sowas. Ja. Hinein vertieft. Der wird selig sein, das heißt, der wird überglücklich, höchst glücklich sein in seinem Tun. Wer das gelesen hat und wer das umsetzt, wenn er das nicht vergessen lässt, sondern umsetzt ins Leben. Wenn ich heute gehorsam bin, dann werde ich glückselig sein in der ganzen Ewigkeit. Eine ganze Ewigkeit lang höchstes Glück. Und oft ist das Glück schon heute da. Oft sind wir gerade jetzt schon sehr, sehr zu beglückwünschen über die Freude, die wir haben. Jeder Gehorsam bringt Freude. Jeder Gehorsam, wo wir dem Herrn gehorsam sind, den Eltern gehorsam sind, jeder Gehorsam bringt Freude. Es kommen jetzt ein schlechtes Beispiel und ein gutes Beispiel. Vers 26 das schlechte Beispiel, Vers 27 das gute Beispiel. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, dabei seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeitserweisung ist wertlos, ist nichts wert. Wenn jemand so äußerlich schön tut, fromm tut und er meint, er sei ja ein gottesfürchtiger Mensch, aber er kann seine Zunge nicht im Zaum halten, das heißt, die Zunge, die lauft und lauft und lauft, dann sagt Jakobus, solcher Mensch betrügt sein Herz und seine ganze Frömmigkeit ist wertlos. Das ist ein hartes Wort. Also wenn ich das so lese und darüber nachdenke, könnte ich fast sagen, aber Jakobus, hast du dich da nicht getäuscht? Ist das nicht ein bisschen hart ausgedrückt? Dass nur, dass wenn wir unsere Zunge so viel laufen lassen, dann ist unsere ganze Frömmigkeit, unsere ganze Religion wertlos. Aber das ist Gott, das ist Gottes Wort und Jakobus ist geleitet vom Heiligen Geist, das uns so zu schreiben. Das heißt, ist es tatsächlich so, wenn ich meine Zunge einfach plappern lasse, dann ist mein Glaubensleben ein bisschen in Frage zu stellen, dann ist das wertlos. Das heißt, es bringt keine Frucht. Es ist besser zu schweigen, es ist besser, nicht die Zunge so viel plappern lassen. Manchmal muss man reden, klar. Manchmal gibt es Dinge, die müssen besprochen werden. Das ist aber hier nicht das Thema. Es geht hier um man hat die Zunge nicht in der Hand. Das heißt, man lässt sie einfach laufen. Ja? Manchmal muss ich mit jemandem reden, aber da habe ich meine Zunge in der Hand. Und man weiß ich genau, ich muss das jetzt reden. Da ist die Zunge im Zaum. Ja? Aber manchmal, da läuft es einfach. Und da geschehen oft die Fehler. Da redet man schlecht über irgendwelche anderen Leute. Und Jakobus ist ein sehr praktischer Mensch, sagt, das ist wertlos, dann ist euer Leben wertlos. Das ist das schlechte Beispiel. Das gute Beispiel kommt jetzt in Vers 27. Frömmigkeitserweisung oder Gottesfurcht oder Religion, wie das hier bei Ihnen steht, eine Frömmigkeit, die rein und unbefleckt ist bei Gott und Vater, ist diese: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis besuchen und sich selbst von der Welt fleckenlos zu bewahren. Also, wir sollen armen Menschen helfen, heißt das. Waise und Witwen, Menschen, die alleine sind, Menschen, die einfach gerne jemand hätten, mit dem sie reden könnten, aufsuchen, um ihnen zu helfen, nachschauen, ob sie was brauchen, für sie sorgen, das ist gemeint, oder auch nur zuhören und sich ihnen widmen, Menschen im Altersheim oder Menschen, die sonst einfach alleine sind. Und von der Welt sich fleckenlos zu halten oder sauber zu halten. Halten wir uns sauber von der Welt. Es ist so viel Schmutz links und rechts. Es ist so viel Schmutz. Über die Augen kommt viel Schmutz rein. Und über was man hört, was man hören könnte. Und vor allem über das Filme schauen, kommt furchtbar viel Schmutz rein. Lassen Sie die Filme weg. Weg damit. Wir brauchen das nicht. Wir sollen im Leben leben und es gibt so viel Schmutz in diesem, da sagt man, aber das ist ein guter Film. Es gibt fast keine guten Filme. Verzichten wir drauf. Und wenn schon, dann sind sie wieder gespielt. Und was gespielt ist, ist geheuchelt. Also, ich habe mir vorgenommen, ich will einfach mich verweigern, ich will keine Filme schauen, auch nicht im Computer, auch nicht im Handy. Ich will keine Filme schauen. Ich möchte lesen, ich möchte das Wort Gottes lesen, ich möchte nachdenken, ich möchte mit Menschen reden, aber ich will keine Filme schauen. Das lenkt mich ab und nimmt mir die Zeit und bringt mir manchmal auf dumme Gedanken und dann hört man auch Sachen, die man sonst nicht hören müsste. Unfreundliches Reden und böses Reden, alles das. Halten wir uns doch sauber von diesen Dingen. Das ist eine echte positive Religion. Wir wollen hier kurz eine Unterbrechung machen und ein Lied singen. Wir wollen heute jetzt uns noch ein paar Gedanken machen und ein bisschen hineinschauen, hineingucken, hineinspähen in Kapitel 2 von Jakobusbrief. Hier geht es jetzt um ein, das war ja allgemein in Kapitel 1, aber jetzt geht es hier konkret um die Frucht des Glaubens. Und die Frucht des Glaubens ist Liebe. Also jetzt nimmt Jakobus einzelne Bereiche heraus, und zwar die wichtigen, die ganz wichtigen Dinge im Leben, und behandelt die jetzt ein bisschen genauer. Und ein so ein Punkt ist das Thema Glaube und Liebe. Also die Liebe ist eine Frucht des Glaubens. Und Kapitel 2 spricht also von dieser Frucht des Glaubens. Der Glaube soll Frucht bringen und der Leser soll sich prüfen, Trägt mein Glaube eigentlich Frucht oder nicht? Ist diese Liebe vorhanden, die die Frucht des Glaubens ist, oder ist es nicht vorhanden? Vers 1. Meine Brüder, habt den Glauben an unseren Herrn, Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Synagoge, also in eurer Zusammenkunft, ein Mann mit goldenen Fingerringen hereinkommen sollte, in prächtigem Gewand, es wäre aber auch ein Armer in unsauberem Gewand hereingekommen, und ihr hättet auf den, der das prächtige Gewand trug, gesehen und zu ihm gesagt, sitzt du dich hier schön, angenehm her, und zu dem Armen, steh du dort oder setz dich hierher unten an meinem Fußschemel. Hättet ihr da nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und wäret Richter geworden mit bösen Überlegungen? Vielleicht bis hierher mal. Es geht hier um die Aufforderung, nicht einen Unterschied zu machen zwischen solchen, die reich sind und solchen, die arm sind. Solchen, die vielleicht eine höhere Stellung in der Gesellschaft haben und solchen, die eine niedrigere Stellung in der Gesellschaft haben. Man soll da keinen Unterschied machen. Nicht den einen vorziehen aus fleischlichen Gründen. Es gab ja Leute, die hatten nicht solche schönen Gewänder und konnten sich gar keinen Anzug leisten damals, aber sie kamen dann trotzdem in die Versammlung und man hat gleich gemerkt, aha, der hat nicht mal einen Anzug zu Hause. Und dann stand man in der Versuchung, sie ein bisschen zu verachten. Das sollen sie nicht. Der Glaube bringt als Frucht Liebe hervor und es entspricht einfach nicht der Liebe, wenn man einen Unterschied macht. Der Glaube ist das Wichtige, wie man ins Leben, in das Evangelium, ins ewige Leben hereinkommt. Und die Liebe ist das Wichtige, wie man lebt. Also der Glaube ist wie der Schlüssel zum Haus und die Tür. Und die Liebe ist die Atmosphäre des Hauses. Und er sagt, wenn ihr jetzt gläubig seid, habt den Glauben nicht mit Ansehen der Person. Also, wir kennen ja die Menschen nicht, wir kennen sie ja nur oberflächlich, wir sehen nur die Oberfläche des Menschen. Und manchmal sehen wir den Menschen an, wir kennen ihn nicht wirklich, aber wir sehen ihn nur an. Und vom Anblick her ist bei uns sofort, ist nicht so wichtig dieser Mensch und ist nicht so wertvoll. So denken wir manchmal. Ich war in Rumänien, ich war erschüttert. Ich war in Rumänien, da waren wir, das war so im Süden, relativ weit im Süden, Südosten von Rumänien. Da hatte ich einen Dienst in der Gemeinde und dann waren dort am Rand der Stadt waren lauter Zigeunerdörfer. Und ich bin da ein bisschen spazieren gegangen und habe dann einige Erlebnisse gehabt mit den Zigeunern und habe dann mit einem Bruder gesprochen. Dann sagt er zu mir, die Zigeuner brauchst du nicht grüßen. Die Zigeuner brauchst du nicht grüßen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Sind das nur halbe Menschen? Oder sind das Untermenschen? Gerade solche Menschen wollen wir grüßen. Gerade solche Menschen wollen wir zeigen, wie wichtig sie sind. Wir dürfen nicht einfach einen Unterschied machen und sagen, die Menschen seien nicht gleich wertvoll. Die Menschen sind alle wertvoll. Ganz egal, wie sie gekleidet sind und wie schmutzig sie leben und wenn hinterm Haus der ganze Müll liegt, die sind wertvoll im Blick auf Gott. Sie sind in dem Bilde Gottes geschaffen. Und wir wollen sie so behandeln, wie ein Bild, wie man das Bild behandelt. Ja. Wenn man das Bild von einem Präsidenten zerreißt, was bedeutet das? Ich bin gegen den Präsidenten, oder? Und wenn man das Bild Gottes schlecht behandelt, dann ist man gegen Gott. Und auch der Zigeuner ist im Bilde Gottes geschaffen. Also, Jakobus betont, dass der Herr Jesus der Herr der Herrlichkeit ist. Er sagt hier, unseren Herrn, Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Wir sind alle klein. Ein Bruder hat gesagt, Herbert Janssen hat das gesagt, kann mich erinnern, er hat gesagt, am Fuß des Kreuzes sind alle gleich. Auf Golgathas Hügel steht das Kreuz Jesu Christi und unten stehen wir Menschen und wir sind alle gleich. Der Boden ist eben. Wir sind alle von dem gleichen Holz geschnitzt und wir sind fähig, die schlimmsten Sünden zu tun. Würde der Herr Jesus uns nicht halten und würde der Herr Jesus nicht in unserem Leben sein. Vers 5, hört meine geliebten Brüder, achten Sie, wie hier Jakobus spricht, hört meine geliebten Brüder, das ist das dritte Mal und nur die drei Male sagt er das, meine geliebten Brüder. Das steht in Vers 16, haben wir gestern gelesen, lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder. Das ist in Vers 19, haben wir heute am Anfang gelesen, darum meine geliebten Brüder und jetzt noch einmal in Kapitel 2, Vers 5. Meine geliebten Brüder, hört, erwählte Gott nicht die Armen dieser Welt als Reiche im Glauben und Erben des Königreiches. Jakobus zeigt seine Liebe diesen Geschwistern und sagt, Geschwister, so dürft ihr nicht vorgehen. Gott hat die Armen erwählt. Was heißt das? Alle Armen der Welt? Nein. Es geht hier um die Glaubenden. Er sagt, die Armen, die reich sind im Glauben. Das heißt, das Törichte vor der Welt, das, was nicht viel gilt vor der Welt, das hat Gott erwählt. Wie hat er es erwählt? Nun, in Christus. Es kamen ganz viele Gläubige zum Glauben, es kamen ganz viele Arme zum Glauben und die kamen in Christus hinein. Und in Christus ist man wertvoll. Das Wort erwählt heißt wertvoll. Meine Frau ist meine Erwählte. Warum? Weil sie mir wertvoll ist. Wie wurde sie meine Erwählte? Ah, sie hat mein Ja gesagt. Aber jetzt ist sie mir wertvoll. Viel wertvoller als andere Frauen. Früher war das nicht so. Und hätte sie Nein gesagt, wäre das auch nicht so. Aber sie hat Ja gesagt. Und wenn ein Mensch zu Christus Ja sagt, wird er kostbar in Christus. Man kann sagen, er ist ein Erwählter in Christus. Gott hat in Christus die ganze Gemeinde erwählt. Kostbar gemacht und schön gemacht und von Ewigkeit her hat er sie gewollt, die ganze Gemeinde. Wie man hineinkommt, das steht ja in der Bibel, durch Glauben. Aber wenn jemand in Christus ist, dann gilt er als erwählt, das heißt als kostbar. Gott hat das Arme, das Törichte der Welt erwählt, 1. Korinther 1, Vers 27. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, hat Gott sich erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das von Geburt Niedrige der Welt und das Verachtete hat sich Gott erwählt. Und was nichts ist oder was nicht viel wert gilt, ja, damit er das, was etwas ist, zunichte mache, damit kein Fleisch sich vor ihm rühme. Wir brauchen uns nicht rühmen. Ah, wir sind besonders. Nein, wir sind nicht besonders. Alles, was wir sind, sind wir wegen Christus. Und dann wollen wir auch und den anderen Geschwistern, die arm sind, die niedriger gestellt sind, auch entsprechend behandeln. Ich habe mich so gefreut, wir waren in Rumänien, hatten eine Brüderschulung und dann waren 5 Zigeuner da. 5 Zigeunerbrüder, die kamen weit her. Man hat ihnen das Geld gegeben, die hätten das Geld gar nicht gehabt, zur Schulung zu kommen. Es waren Brüder, die in Gemeinden dienen am Wort. Und dann hieß es, jemand soll eine Einleitung machen. Wir hatten den ganzen Tag vor uns und einer hat eine Andacht gemacht, eine Einleitung. Und da hat ein Zigeuner, ist aufgestanden, das heißt, er wurde gefragt sogar. Da ist der Zigeuner aufgestanden und hier saßen Schweizer, Deutsche, Rumänen, und ja, ich denke, also hier saßen aus verschiedenen Schichten, Gesellschaftsschichten und verschiedenen Sprachen und Ländern saßen hier. Und hier stand ein Zigeuner und hat uns belehrt über das Wort Gottes. Und das war so schön und es war so gut, was er gesagt hat. Da habe ich mir gedacht, das ist Gemeinde Jesu. Das ist Gemeinde Jesu. Da sitzen wir und lassen uns von einem Zigeuner den Herrn Jesus groß machen. So schön. Das Törichte der Welt hat Gott sich erwählt. 1. Samuel 2, Vers 7, der Herr macht arm und macht reich. Also wenn einer arm ist, der Herr macht arm. Wenn einer reich ist, der Herr macht reich. 1. Samuel 2, Vers 7. Der Herr erniedrigt und der Herr erhöht. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei Edlen. Und den Thron der Herrlichkeit gibt er ihnen als Erbteil. Denn des Herrn sind die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. 1. Samuel 2, Vers 7 und 8. Also wir gehen zurück zu Jakobus. Hier noch Vers 5. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt als Reiche im Glauben und als Erben des Königreiches, dass er denen verhieß, die ihn lieben? Nicht darauf kommt es an, was wir können und welche gesellschaftliche Stand und Herkunft wir haben, sondern ob wir den Herrn lieben oder nicht. Man kann das Reich Gottes nur annehmen als einer, der nichts hat, mit leeren Händen. Und er macht uns reich. Und dann werden wir Erben des Königreiches, das Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Vers 6 kommt ein Tadel. Aber ihr habt den Armen verachtet. Ihr habt den Armen verachtet oder verunehrt. Jetzt sind sie beschämt. Sind sie beschämt, oder? Wenn der Apostel Jakobus sowas sagt. Unterdrücken euch nicht die Reichen? Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Bedenken wir, das geht hier an Judenchristen geschrieben. Und die Juden waren viele, von den Juden waren viele sehr reich. Und die Juden, die nicht an Christus glaubten, haben die anderen Juden, die an Christus glaubten, verfolgt und haben sie vor die Gerichte geschleppt. In Palästina, das war eine ganz schwierige Zeit, in die dieser Brief hineingeschrieben ist. Das war in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, wo die Juden in einer sehr großen Erbitterung gegen die christlichen, jüdischen Christen vorgegangen sind. Sind nicht sie es, die den edlen Namen lästern, den Namen, der auf euch ausgerufen wurde? Das ist Jesus Christus. Sind nicht die reichen Juden es, die den Herrn Jesus so verachten? Wenn ihr tatsächlich das königliche Gesetz ausführt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann tut ihr wohl. Also, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, das königliche Gesetz ist nicht das mosaische Gesetz, nicht das. Das königliche Gesetz ist das Gesetz des Königs Jesus Christus, das Evangelium. Und wenn ihr das königliche Gesetz tut, so wie es geschrieben steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann tut ihr recht. Das Evangelium steht nicht im Gegensatz zu dem, was im Alten Testament steht. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das Evangelium hat die gleiche Grundforderung wie das Gesetz. Das Evangelium hat die Forderung, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war so im Garten Eden. Was hat Gott gesagt? Adam, du kannst wählen, wen du liebst. Wenn du mich liebst, dann horchst du auf mich. Oder wenn du lieber dich selber liebst oder deinen Bauch liebst oder irgendwas liebst, dann hörst du nicht auf mich und isst du von dem Baum. Und Adam hat gewählt. Aber Gott hat ihm vor das Liebesgebot gestellt. Wen liebst du mehr? Das ist eine Frage der Liebe. Das war damals im Garten Eden. Dann kam das Gesetz unter Mose und das wichtigste Gebot im Gesetz, da haben die Jünger haben mal den Herrn Jesus gefragt, oder die Schriftgelehrten haben gefragt, was ist das höchste Gebot? Dann sagt der Herr Jesus, das höchste Gebot ist das erste Gebot. Ja, und was ist das erste Gebot? Das erste Gebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das erste Gebot. Wenn Sie die 10 Gebote kennen, das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist negativ formuliert, aber ich könnte genauso sagen, du sollst mich lieben von ganzem Herzen. Wenn ich zu meiner Frau sage, du sollst keine anderen Männer neben mir haben, ist das dasselbe, wenn ich sage, du sollst mich lieben von ganzem Herzen. Ist genau das Gleiche. Das eine ist negativ formuliert und das andere ist positiv formuliert. Und so hat hier der Herr Jesus das positiv formuliert und er zitierte das Höre Israel aus 5. Mose 6, Vers 5 und 6. Höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott und du sollst diesen Herrn deinen Gott lieben. Das ist das und das andere ist ihm gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Die 10 Gebote, die 5 ersten Gebote haben eine Beziehung, betonen die Beziehung zu Gott und die 5 zweiten betonen die Beziehung untereinander. Das eine heißt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das andere heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn man den Nächsten liebt wie sich selbst, dann tut man ihn nichts stehlen und nicht betrügen, nicht belügen und nichts wegnehmen und seine Frau nicht wegnehmen und nicht Unzucht treiben und so weiter. Die Liebe ist die Summe des Gesetzes. In Römer Kapitel 13, Vers 10 sagt er, so ist also die Liebe die Summe des Gesetzes. Denn alle Gebote, so viel es auch gibt, werden in einem zusammengefasst. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. So ist also die Liebe die Summe. Und so war es im Gesetz. Und im Evangelium ist es auch so. Die eigentliche Forderung des Gesetzes war die Liebe und die eigentliche Forderung im Evangelium ist die Liebe. Der Herr sagt den Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, aber es ist eigentlich kein neues, es ist gleich wie das alte. Liebet einander. Das heißt, und dann kommt auch die Liebe zu den anderen. Die Liebe einander, liebet einander, Liebe unter Christen. Und dann auch liebe deinen Nächsten, liebe die anderen Menschen. Liebe ist also die Zusammenfassung und es steht nicht, dass wir uns selbst lieben sollen. Heute gibt es eine moderne Theorie, man soll sich selbst lieben. Nein, man soll sich akzeptieren. Man soll akzeptieren, was Gott einem gegeben hat und man soll Ja sagen dazu, aber akzeptieren heißt nicht lieben. Annehmen heißt nicht lieben. Selbstliebe heißt, wenn man in sich selbst verliebt ist, sein Ego, sein Ich liebt und das sollen wir aber nicht tun. Wir sollen lieber den anderen lieben. Wir sollen uns selbst verleugnen, sagt der Herr Jesus. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja? Aber wenn ihr die Person anseht, Vers 9, dann begeht ihr Sünde und werdet als Übertreter erwiesen. Soweit jetzt dieser Gedanke mit dem Person ansehen. Wir wollen heute Nachmittag hier fortsetzen und gerade bei diesem Gedanken dann und das zweite Kapitel weiter betrachten.